Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen und, wie ich denke, aufregenden Tag. Heute ist Dienstag, der 13. April.
Ich habe mich sehr gefreut über die große Unterstützung im Präsidium. Fast jeder hat sich zu Wort gemeldet und im Bundesvorstand. Auch die vielleicht bei der Bundesvorstandswahl andere Kandidaten gewählt haben, haben mir ihre Unterstützung zugesagt, aus allen Landesverbänden, aus den Vereinigungen.
Da hat sich einer zu früh gefreut. Kaum hatten Vorstand und Präsidium der CDU dem Vorsitzenden der Partei ihr Vertrauen ausgesprochen, da meldete sich aus München Markus Söder zu Wort. Auch er will werden, was Laschet schon glaubt zu sein, die Nummer 1 der Union. Auch er will hineinhorchen, aber eben nicht in Vorstand und Präsidium, sondern in die gemeinsame Unionsfraktion.
Es ist aber wichtig, in die Fraktion hineinzuhorchen. Denn ich muss das ausdrücklich sagen, die wichtigsten Wahlkämpfer und diejenigen, die diesen Wahlkampf auch tragen, das sind natürlich die Abgeordneten und die Kandidatinnen und Kandidaten. Denn sie stehen an vorderster Front.
Denn er weiß, was er beim Horchen zu hören bekommt. Zustimmung nämlich. Denn in der Fraktion sitzen 245 Abgeordnete und mindestens 100 haben schon vorher gesagt, dass sie Söder für den besseren Mann halten. Zumindest, wenn es um das Kanzleramt geht. Die 100 berufen sich wiederum auf die Meinungsumfragen, die unisono Söder vor Laschet sehen. Aber Vorsicht, sagt Armin Laschet, Umfragen seien nicht alles.
Man muss Politik aus einem Grundverständnis machen, das nicht auf Umfragen schaut. Das hat mich geprägt, das hat mich übrigens bisher erfolgreich geprägt.
Das Ganze könnte eine Vorabendserie in der ARD sein oder auch eine Neuverfilmung von Bud Spencer und Terence Hills Klassiker Vier Fäuste für ein Halleluja. Da muss auch Mutti eingreifen, um die beiden rauflustigen Brüder zur Raison zu bringen.
Du wirst doch wohl nicht tun wollen, was die alte Stinkmumie da ablässt, hä? Ma?
Jetzt haltet alle zusammen die Schnauze, sonst schlage ich euch mit den Köpfen zusammen. Dann ist nichts mit dem Essen. Komm, steig aus der Wanne aus, mein Püppchen, damit du was zwischen die Zähne kriegst.
Nicht mal die Seife hat er angefasst, das Ferkel. Ma, hörst du, der hat sich nicht richtig gewaschen.
Im wahren Leben geht es turbulenter und leider auch komplexer zu. Und deshalb rufen wir jetzt Roman Deininger zu Hilfe. Der Mann ist ein preisgekrönter Reporter der Süddeutschen Zeitung. Ein Bayer von Geburt an, aber kein CSU-Spätzel, sondern ein wachsamer, ein kritischer Geist, der eine wuchtige Söder-Biografie vorgelegt hat. Der Schattenkanzler heißt das Werk und die Erstausgabe datiert bereits aus dem Jahr 2018. Deininger ist also ein anerkannter Söderologe. Einen schönen guten Morgen, Roman Deininger.
Servus aus München.
Herr Deininger, Sie haben ein Buch geschrieben über Markus Söder, Untertitel Der Schattenkanzler. Sind Sie sich da so sicher?
Naja, Schattenkanzler, also in dem Titel ist ja nicht nur Licht. Schattenkanzler bezeichnet einfach auch die Tatsache, dass Markus Söder der starke Mann der Union geworden ist. Egal, ob er dann tatsächlich ins Kanzleramt einzieht oder nicht. Also wird nach wie vor tippen, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Bundeskanzler Söder gibt, ist zumindest für dieses Jahr geringer, als dass es einen Kanzler Laschet gibt.
Aber er möchte jetzt doch, sagen wir so, er möchte es wissen, tritt nochmal vor die gemeinsame Fraktion von CDU und CSU, und zwar heute, und wird es dort auf eine Rede, vielleicht auch sogar auf ein Stimmungsbild ankommen lassen. Was sind die Motive, die ihn treiben? Was denken Sie, was ist der innere Antrieb von Markus Söder an diesem Tag?
Ich glaube, dass Söder einfach seine Chancen ausreizen will. Also er will der CDU nur ein paar Tage Zeit geben, gegen Laschet aufzustehen. Ich glaube, in der CSU fühlt man sich auch ein bisschen aufs Kreuz gelegt von der CDU, weil Laschet jetzt auf so eine schnelle Entscheidung drängt. Ja, der CSU sagt man, diese Entscheidungsfindung sei auf einige Tage angelegt gewesen, nicht nur auf ein oder zwei Tage. So, und wenn man Markus Söder reizt, wenn man eine Rauferei mit ihm beginnt, dann rauft er natürlich zurück. Ja, ein erfahrener politischer Kombatant. Und ja, ich denke, grundsätzlich ist es so, dass Markus Söder diese Kanzlerkandidatur nie ganz gezielt angestrebt hat. Aber am Ende, als die Tür aufging, als er den Duft der Macht gerochen hat, hat er die Hand gehoben. Und jetzt will er diese Möglichkeit zumindest ausreizen.
Sie beschreiben ihn in Ihrer Biografie ja als Provokateur auch. Das ist ja genau eine solche Situation, die er zumindest zu genießen scheint ja auch.
Also es braucht zumindest Mut, vielleicht auch ein bisschen Verwegenheit. möglicherweise Übermut, um in so ein Duell zu gehen, wie es er jetzt tut. Das Pikante ist ja, wenn Söder jetzt beigeben würde, wäre er sowas wie der gefühlte Sieger. Ja? Also er hat sich offen gestellt, er hat erkannt, dass die CDU ihn ablehnt. Er könnte jetzt einfach vom Feld ziehen und wäre sowas wie der moralische Sieger und auf jeden Fall in einer komfortablen Position. Wenn er jetzt aber diesen Kampf überreizt, ja, dann ist er jemand, der die Union beschädigt. Dann bleibt er ganz anders in Erinnerung. Das heißt, es ist ein ganz schmaler Grat, den der jetzt entlang wandelt.
Schauen wir doch mal in seinen Kopf, in seinen Charakter rein. Sie haben ihn analysiert, begleitet oft. Und dann auch beschrieben, ist er ein Hasardeur, ist er ein Spieler, ein Spekulant, ein politischer Spekulant?
Also Spieler in dem Sinn, dass er sehr gerne politische Spiele treibt mit anderen, dass er anderen Messlatten auflegt, die dann bitte zu erfüllen haben, zum Beispiel auch jetzt in der Corona-Politik andere Ministerpräsidenten. Aber er ist kein Spieler in dem Sinn, dass er selbst großes Risiko eingeht. Also Markus Söder ist ein Mensch immer schon gewesen, von der Jungen Union bis heute, der nur in Schlachten zieht, von denen er weiß, dass er sie gewinnt. An Horst Seehofer als Ministerpräsident in Bayern hat er ja quasi ein Jahrzehnt lang hingesägt. Ja? Und er ist nie rausgegangen und hat gesagt, ich will das werden, sondern hat es immer im Hintergrund betrieben, gemeinsam mit seinen Getreuen. Und jetzt ist er zum ersten Mal ins Risiko gegangen, indem er sich bekannt hat zu dieser Kanzlerambition, allerdings in ein kalkuliertes, überschaubares Risiko, weil für ihn eben die Möglichkeit eines ehrenvollen Rückzugs gegeben ist, wenn er jetzt nicht überdreht.
Würden Sie ihn denn als den besseren Kandidaten bezeichnen?
Auf jeden Fall als den besseren Wahlkämpfer. Ja, Söder ist halt ein Hochdruckpolitiker, der strahlt Energie aus, hat eine klare Kommunikation, hat Sinn für originelle, manchmal überoriginelle Einfälle, aber die sicher in einem Wahlkampf nicht schaden würden. Gleichzeitig würde er natürlich im Wahlkampf sehr, sehr viel Feuer der anderen Parteien auf sich ziehen. Also als Kandidatenkandidat gibt es ja so einen kleinen Honeymoon mit Söder. Ja, jetzt ist Laschet der wackelt. Söder ist der in der medialen Wahrnehmung der Starke ist. Ich glaube, sobald er selber der Kandidat wäre, würde jedes alte Bild mit dem Amigo Alfred Sauter und viele andere Äußerungen der Vergangenheit aus dem Flüchtlingsstreit würden wieder an die Oberfläche kommen. Das heißt, er bringt viel mit für den Wahlkampf, aber er hat auch sein Gepäck.
Vielen Dank, Roman Deininger, für diese Einschätzung am frühen Morgen.
Sehr gern.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Lockdown und kein Ende. Mit dem Inhaber der Schuhkette Deichmann, mit Heinrich Otto Deichmann, spreche ich über die schwere Zeit für sein Unternehmen, die durch das neue Infektionsschutzgesetz, das die Kanzlerin gerade plant, noch schwerer werden dürfte.
Ja, es ist im Moment frustrierend, muss ich sagen. Und wenn jetzt in dieser Woche beschlossen würde, der Bund kann nur auf Basis der Inzidenzen dann einen Lockdown verhängen und den beliebig lange aufrechterhalten, dann spart uns allen Schlimmes.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski erzählt uns jetzt, wer der Überraschungsgewinner des gestrigen Tages oder der heutigen Nacht an der New Yorker Wall Street war. Außerdem feiern wir den stillen Geburtstag einer der ganz großen Opernhäuser unseres Landes. Und wir bringen endlich das Licht der Wahrheit in einen erotischen Skandal des amerikanischen Showbusiness. Es geht um die, vielleicht erinnern Sie sich, Selbstentblößung von Janet Jackson beim Super Bowl.
Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen können.
Sagte Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, vor rund einem Jahr. Oder man könnte auch böse sagen, vor zwei Wellen. Solidarität, Vernunft und Herz haben die meisten Bürgerinnen und Bürger in der Tat ja gezeigt. Aber so das verbreitete Gefühl, die Politik selbst, die da so hochmoralische Töne anschlägt, die hat nicht wirklich geliefert. Testen, Impfen, Konzepte, alles kommt zu langsam, zu spät. Und immer wieder wird der Lockdown verlängert. In den USA halten schon die Menschenaffen im Zoo von San Diego mittlerweile die Oberarme zum Impfen hin. Und bei uns, naja, Sie wissen schon, das Ganze zehrt an den Nerven und ist für Teile der Wirtschaft mittlerweile auch existenzbedrohend. Vor allem der Einzelhandel, der keine Lebensmittel verkauft, schaut in die Röhre. Und in dieser Röhre fehlt nur leider das Licht. Denn die Kanzlerin will die Gesetze jetzt auch noch so ändern, dass das Licht am Ende des Tunnels, das so aussah und aussieht im Moment wie die Modellprojekte in Tübingen, in Rostock und anderswo, dass dieses Licht wieder erlischt. Wie sieht es also draußen im Lande aus? Ich rufe jetzt Heinrich Deichmann an. Er ist der Chef der berühmten Schuhkette, der Enkel des Gründers, der seit 1999 bereits operativ für diesen Konzern mit über 40.000 Mitarbeitern verantwortlich ist. Kein leichtes Geschäft, wenn man gar kein Geschäft machen darf. Einen schönen guten Morgen nach Essen. Ich begrüße Heinrich Deichmann.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sie sind ja der Enkel des Firmengründers und europaweit der größte Schuh-Einzelhändler, richtig?
Das ist richtig. Wir sind mittlerweile in 30 Ländern tätig. Wir haben rund 43.000 Beschäftigte und 2019, als noch alles gut war, haben wir 6,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht.
Und wir beide würden gar nicht miteinander sprechen, wenn Sie weiter fleißig Schuhe verkaufen könnten und dürften, aber das dürfen Sie nicht, denn der Lockdown hat Sie hart erwischt, so wie alle, die im Nicht-Lebensmittelbereich versuchen, was an den Mann und an die Frau zu bringen. Von Ihren 4.200 normalerweise Geschäften weltweit, wie viele sind davon derzeit geöffnet?
Das wechselt natürlich jeden Tag und das liegt insbesondere an den Regeln hier in Deutschland. Also zurzeit sind vermutlich etwa 2.800 Geschäfte geöffnet.
Und in Deutschland haben Sie 1.400 normalerweise. Wie viel sind davon offen?
Circa 680.
Und diese 680 offenen sind aber auch nicht so richtig offen wie früher, sondern da findet was statt? Planwirtschaft.
Also es gibt die unterschiedlichsten Modelle. Einige wenige können regulär öffnen, dort wo die Inzidenzen unter 50 sind. Das ist aber in immer weniger Regionen der Fall. Also gibt es dann die Möglichkeit mit Click und Meet bis einer Inzidenz von 100. Über 100 gibt es dann jetzt noch die Möglichkeit über Click and Meet und Test zu öffnen. Das heißt, Kunden können nur mit einem negativen Corona-Test in unsere Läden kommen. Aber auch das, muss man befürchten, soll ja verboten werden.
Denn am Mittwoch steht erneut das Infektionsschutzgesetz im Bundestag an. Frau Merkel möchte es verschärfen, um nicht zu sagen zentralisieren, sodass tatsächlich bei dem einen Inzidenzwert sie selber den Joystick in der Hand hat, öffnen oder schließen. Das dürfte nicht ganz im Sinne des Einzelhandels sein, richtig?
Absolut nicht. Herr Steingart, wir stehen mit großer Frustration und Fassungslosigkeit vor den sich andeutenden Beschlüssen. Zunächst mal müsste mittlerweile jedem klar sein, dass der Einzelhandel, auch der Non-Food-Einzelhandel, kein Ort ist, an dem Infektionsketten entstehen. Mittlerweile haben verschiedenste Studien das ganz klar belegt. Das RKI hält die Einzelhandelsläden für Orte mit einem niedrigen Infektionsrisiko. Und gerade hat eine Studie der TU Berlin um Professor Nagel festgestellt, dass die Öffnung des Einzelhandels nahezu keinen Einfluss auf die Inzidenz gehabt hat. Es gibt im Übrigen beeindruckende Zahlen. Danach hat eine Studie herausgefunden, dass die Beschäftigten im Einzelhandel im Durchschnitt weniger häufig infiziert sind an Corona als der Bevölkerungsdurchschnitt. Es ist also sicherer, im Einzelhandel zu arbeiten.
Woran liegt das?
Das liegt einfach daran, dass der Einzelhandel wirklich die Hygienekonzepte sehr, sehr gründlich umgesetzt hat. Sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden müssen Masken tragen, medizinische Masken. Abstände werden eingehalten. Die Anzahl der Kunden wird ja auch reguliert und es wird regelmäßig desinfiziert. Ich kann Ihnen auch aus der eigenen Erfahrung sagen, das sagen mir andere Händler, wenn ein Mitarbeiter in unserem Verkauf einmal infiziert ist, dann ist es nahezu nie vorgekommen, dass er andere Mitarbeiter angesteckt hat. Die Infektionen beginnen hauptsächlich im privaten Bereich, aber sie werden nicht in unsere Läden hineingetragen und sie gehen auch nicht von da aus. Das ist nahezu hundertprozentig sicher. Und deswegen sind wir so frustriert über diese Entscheidung. Denn die Studie von Professor Nagel von der TU Berlin sagen ganz klar, Infektionen entstehen zuallererst im privaten Bereich, sie entstehen in Schulen. Und sie entstehen in Unternehmen. Und deswegen brauchten wir jetzt ein Konzept, was viel zielgenauer auf diese Infektionsorte eingeht.
Herr Deichmann, wenn ich Einkaufscenter besichtige, wie kürzlich ein Center in Spandau, dann sehe ich, dass die Lebensmittelgeschäfte geöffnet haben, durchaus auch die Fastfood-Ketten in den Einkaufscentern, dass aber dazwischen dann ganze Ladenflächen leer gefegt sind, weil sie praktisch nicht verkaufen dürfen. Erschließt sich Ihnen diese Teilung zwischen Food- und Non-Food-Bereich, wo doch Millionen Deutsche wahrscheinlich im Laufe einer Woche von 80 Millionen sind, auch 80 Millionen unterwegs, um Lebensmittel einzukaufen, obwohl diese Menschen doch ohnehin unterwegs sind?
Sie haben vollkommen recht. Es würde sogar zu einer gewissen Entzerrung der Kundenströme beitragen, wenn in denselben Einkaufszentren die anderen, die Modehändler, auch öffnen dürften und sich die Kundenströme dadurch etwas verteilten. Aber all das wird politisch nicht angefasst und wir stehen wirklich mit großem Schrecken davor. Die Folge ist, dass viele, viele Händler in existenziellen Problemen sind. Wenn jetzt der Lockdown ausgeweitet, verlängert wird, wird es wirklich für viele noch viel enger. Und die Politik, wenn sie schon diesem Einzelhandel ein Sonderopfer abverlangt, und nichts anderes ist es, denn Mobilität findet auch in anderen Branchen statt. Auch ein Lager von Amazon hat Hunderte, Tausende von Beschäftigten. Ein Industriewerk von Daimler hat Tausende von Beschäftigten. Auch da kommen viele, viele Menschen zusammen. Die dürfen weiter ihre Arbeit machen. Im Einzelhandel soll das nicht geschehen. Dadurch wird ja wirklich ein Sonderopfer verlangt. Und wenn das so ist, dann müssten diese Unternehmen entsprechend entschädigt werden. Das geschieht bisher in viel, viel zu geringer Weise.
Wie sieht Ihre Bilanz denn aus für dieses und vielleicht auch das Folgejahr? Was sind Ihre Erwartungen? Sie haben normalerweise 6,5 Milliarden Umsatz. Sie haben kräftig verloren im vergangenen Jahr, an Umsatz verloren. Sind Sie in den roten Zahlen?
Also ich kann das ruhig sagen, wir haben im letzten Jahr weltweit rund 1 Milliarde Umsatz verloren von den 6,5. Nur in Deutschland waren das rund 300 Millionen und wir sind in diesem Jahr bisher bei rund 340 Millionen. Aber wenn der Lockdown weitergeht, wird die Zahl natürlich noch viel größer werden.
Das sind Umsatzverluste ja zunächst mal. Wie sieht's bei
Das sind Umsatzverluste.
Wie sieht's beim Gewinn aus?
Dem stehen natürlich Kosteneinsparungen entgegen und wir haben da natürlich enorme Einschnitte gemacht, aber ich darf betonen, und das entspricht auch unserer Firmenphilosophie, wir haben keinen Mitarbeiter entlassen und das ist auch das, was ich als allerletztes tun würde. Ich hoffe, dass wir da wirklich drumherum kommen. Glücklicherweise haben wir ein großes finanzielles Polster, von dem wir jetzt eine Weile zehren. Aber auch so ein Polster ist endlich. Und wenn der Lockdown eine bestimmte Länge überschreitet, dann kommen auch wir in Probleme. Man darf einfach nicht vergessen, diese thesaurierten Mittel. Und wir schütten nicht aus und deswegen haben wir finanzielle Reserven. Diese thesaurierten Mittel sind ja für Investitionen da. Wir wollen in den nächsten 3 Jahren 2 große Omnichannel-Lager bauen, jeweils mit Investitionen über 100 Millionen Euro. Natürlich wollen wir weiter wachsen, das kostet Geld. Wenn jetzt all dieses Geld verbraucht wird, nur dafür, dass man das Unternehmen am Leben hält, weil die Läden geschlossen sind, dann ist das einfach frustrierend. Dafür hat man das Ganze nicht aufgebaut.
Im Klartext, Herr Deichmann, Sie sind ja Vorsitzende der Geschäftsführung, zuständig für viele Tausende von Mitarbeitern. Würden Sie der Bundeskanzlerin und dem Bundesgesundheitsminister für das Management dieser Pandemie eine Abmahnung schicken?
Ich habe mich sehr vor die Maßnahmen gestellt, als es darum ging, kurzfristig schnell zu reagieren im letzten Jahr. Wir haben die Schließung voll mitgetragen und hatten das Gefühl, dass die Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt auf dem richtigen Kurs war. Aber dann, glaube ich, hat man es versäumt, sich auf die zweite und die dritte Welle vorzubereiten. Und da muss ich schon sagen, das ist nicht in Ordnung. Wir waren dann mit vielen Dingen zu spät. Und im Moment fehlt ein klares Konzept, wie man mit dem Virus weiterleben kann. Denn es wird nicht von heute auf morgen verschwinden.
Haben Sie denn versucht, selber als Unternehmer Kontakt zur Regierungschefin aufzunehmen oder überlassen Sie das den Verbänden?
Nein, ich habe das auch selber versucht. An Frau Merkel kommt man im Moment nur schwer ran, aber ich habe mit vielen anderen Politikern Kontakt und ja, versuche unsere Meinung vorzubringen. Und es geht ja nicht nur um uns, es geht ja wirklich um viele, viele Händler und es geht um viele Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Und ja, es ist im Moment frustrierend, muss ich sagen. Und wenn jetzt in dieser Woche beschlossen würde, der Bund kann nur auf Basis der Inzidenzen dann einen Lockdown verhängen und den beliebig lange aufrechterhalten, dann spart uns allen Schlimmes.
Herr Deichmann, ich bedanke mich für die Lageeinschätzung, Ihre deutlichen Worte und wünsche Ihnen und den bei Ihnen arbeitenden Menschen alles erdenklich Gute, trotz der wahrscheinlich nicht ganz einfachen nächsten Wochen und Monate.
Vielen Dank, Herr Steingart.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, die Kontroverse Laschet versus Söder dielektrisiert nach wie vor, auch heute Morgen, das politische Berlin. Die Fraktion der Unionsparteien wird heute der Schauplatz des Geschehens sein. Bei mir ist jetzt Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer. Mick, guten Morgen. Was erwartet uns da?
Ja, uns erwartet offenbar ein Schlagabtausch, mit dem gar keiner mehr gerechnet hat. Denn Armin Laschet hatte ja eigentlich bereits die CDU hinter sich versammelt und dachte doch tatsächlich, er könne gestern, also am Montag, alles mit Markus Söder klären. Pustekuchen. Jetzt muss die Fraktion nochmal in die Bütt gehen und Markus Söder will dort sich und seine Agenda präsentieren.
Wird Laschet da dabei sein? Wird er auch erscheinen?
Er kann gar nicht anders, Gabo. Er muss jetzt natürlich auch in die Fraktion, obwohl er das nicht wollte. Er kann Markus Söder dort nicht die Bühne überlassen, denn 70 Abgeordnete dieser Unionsfraktion haben ja bereits signalisiert, sie sind eher auf den Seiten von Markus Söder. Sie wüssten ganz gerne, was die beiden wirklich wollen und sie wollen die Entscheidung in der Fraktion haben. Er kann also diesen Fans von Markus Söder gar nicht die Bühne überlassen und muss heute dort sich erneut präsentieren.
Das heißt aber, Michael, dass dieses demonstrative und ja sehr geschlossene Stimmungsbild aus Vorstand und Präsidium der CDU gar keine Bedeutung hat?
Ja, Gabor, so scheint es, denn eigentlich hat das höchste Gremium der CDU und damit auch das entscheidende Gremium für diese 15 Landesverbände gestern ganz klar votiert für Armin Laschet. Sowohl Vorstand als auch Präsidium haben sich hinter ihn gestellt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich frage doch mal Volker Bouffier, den dienstältesten Ministerpräsidenten, aber auch den dienstältesten Menschen im CDU-Präsidium, was da los ist, warum dieses Votum plötzlich gar nicht mehr zählt. Ich habe ihn gestern Abend noch erreicht. Er war gerade auf dem Weg vom Flughafen in seiner Heimat in Hessen.
Die Ungewissheiten sind beseitigt. Wir haben zwei Kandidaten, die bereit sind, das zu machen. Und haben wir ja gestern gehört, dass das, und das ist auch meine Überzeugung, nur am Ende erfolgreich wird, wenn CDU und CSU gemeinsam zu einer Entscheidung kommen. Wenn wir uns vorher sozusagen zerstreiten, dann ist das der schlechteste Weg, wenn man bei der Wahl erfolgreich sein will.
Und er sagt, und damit geht er eben frontal gegen Markus Söder, entscheidend bei der Frage der Kanzlerkandidatur seien eben nicht die Umfragen, die ja, wie wir wissen, für Markus Söder sprechen. Entscheidend ist laut Volker Bouffier, wer die Union am besten insgesamt repräsentieren kann. Und das ist hier sein knallhart Statement pro Armin Laschet.
Insofern verstehe ich, dass es auch Leute gibt, die sagen, schau mal auf die Umfragen, die sind nervös, die möchten ihr Mandat wiederkriegen, das kann ich alles verstehen, aber das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, wer kann die Gesamtunion am besten repräsentieren? Und Markus hat ja zu Recht darauf hingewiesen, er kann nicht erfolgreich sein, das ist völlig undenkbar, wenn nicht 15 CDU-Landesverbände auch dahinter stehen. Und insofern muss es dabei bleiben, dass die beiden sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, dass wir dann von mir aus auch nochmal zusammenkommen. Aber dann muss entschieden werden.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da hat die Aktie eines der größten Konzerne Chinas eine wirklich überraschende Rallye hingelegt. Die Hintergründe erzählt uns jetzt unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Es ist die Rede von Alibaba, dem Online-Riesen aus dem Reich der Mitte, das chinesische eBay. Der Gründer Jack Ma hat ja in letzter Zeit ziemlich viel Ärger bekommen von der kommunistischen Partei. Trotzdem, gestern schoss die Aktie nach oben. Sophie, erzähl uns, was genau ist da passiert?
Genau, du hast es erwähnt, die Regierung hat Alibaba und eigentlich das gesamte Jack Ma-Imperium schon lange auf dem Kicker, offiziell wegen Verstößen gegen das Kartellrecht. Und am Wochenende haben chinesische Beamte gegen Alibaba jetzt eine Geldstrafe von 2,8 Milliarden US-Dollar verhängt. Es ist bisher die höchste Strafe jemals in diesem Bereich und übersteigt auch die bisher größte, eine gegen den Chiphersteller Qualcomm im Jahr 2015. Und jetzt ist aber der Punkt, dass die Anleger mit sehr viel mehr gerechnet haben. Und Alibaba hat auch gesagt, dass diese Geldstrafe nur etwa 4% des Umsatzes ausmacht. Und damit ist sie eben nicht besonders signifikant für das Unternehmen. Außerdem geben sie klein bei und sagen, ja, wir zahlen die Strafe und wir werden auch mehr Wert auf Compliance legen und euch, der Regierung, Berichte vorlegen jährlich. Die Aktionäre sind über diese versöhnlichen Töne und über die Höhe der Strafe sehr erleichtert. Die Aktien von Alibaba sind im Handel in Hongkong gestern um etwa 6% gestiegen. In New York ist das ADR sogar noch mehr angezogen. Und damit erholen sie sich ganz langsam von dem Minus von Ende letzten Jahres, als der Streit mit der Regierung begonnen hat.
Und Joe Biden hat ins Weiße Haus gerufen zum großen Chip-Gipfel. Denn die Chips für die Computer sind aus irgendwelchen Gründen knapp geworden. Sophie, schilder uns doch bitte, was bedeutet das Ganze für die Anleger?
Gerne. Also es waren ja einige Betroffene da, unter anderem GM, Ford, aber auch Google. Sie alle haben ja mit dem Chipmangel zu kämpfen und den will die US-Regierung nun eben angehen und durch Investitionen zum Beispiel bekämpfen und sie will das auch zur absoluten Priorität machen. Und wenn das behoben werden könnte, dann ist eigentlich der halben US-Wirtschaft geholfen. Intel zum Beispiel, Tesla, die traditionellen Autobauer, Telekommunikationsunternehmen, es hilft einem großen Teil der Unternehmen und der Wirtschaft und deswegen eben auch einem großen Teil der Anleger dementsprechend. Gestern ging es nicht um eine konkrete Lösung bei diesem Treffen, sondern vor allem um eine Bestandaufnahme mit Herstellern und mit deren Kunden natürlich, um das Problem erstmal analysieren zu können. Heute unbedingt die Autobauer im Blick halten, aber eben auch die Tech-Unternehmen, die gerade keine Laptops und Smartphones mehr bauen können, die dürften sich nach diesem Treffen etwas erholen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Semperoper in Dresden heute Morgen den stillsten Geburtstag der Welt feiert. Vor 180 Jahren wurde die Oper standesgemäß mit der Jubelouvertüre von Karl Maria von Weber eröffnet. Das Haus, das den Namen des Architekten Gottfried Semper trägt, galt damals für viele als der schönste Musiktempel Europas. Wird aber leider im Laufe der Geschichte mehrfach fast völlig zerstört. Das erste Mal brannte die Oper schon 28 Jahre nach ihrer Eröffnung völlig, das heißt bis auf die Grundmauern, nieder. Und auch die Dresdner Bombennächte von 1945 verwandelten dieses Musikhaus in eine Ruine. Fast 40 Jahre lang dauerte in der DDR die Wiederaufforstung der Semperoper. Planung, Wiedereröffnung 1985, da war das Ende der DDR schon in Sicht. Seitdem wird wieder durchgespielt und durchgetanzt, bis Corona kam. Jetzt sind die Stimmen auf der Bühne verstummt, die Ballettschuhe hängen am Haken, die Schminke bleibt in der Puderkiste. Es herrscht ein staatlich verordnetes Silenzium. Aber die Geschichte hat bisher gezeigt, das Haus hat eine Stehauf-Mentalität. Die Semperoper lässt sich von einem Virus genauso wenig unterkriegen wie von zwei Weltkriegen. So viel scheint sicher.
Hey Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Naja, dass erst jetzt rausgekommen ist, was eigentlich schon immer alle geahnt hatten. Es war einer der großen Skandale im amerikanischen Showbusiness. Super Bowl 2004. Die New England Patriots schlagen die Carolina Panthers denkbar knapp mit 32-29. Aber daran, ehrlich gesagt, erinnert sich heute gar keiner mehr. Aber die Halbzeitshow dieses Super Bowl, die ist bis heute unvergessen. Die beiden Superstars Janet Jackson und Justin Timberlake führen den Song Rock Your Body auf. Und mit dem Schlussakkord steht Janet Jackson entblößt auf der Bühne. Bei einer unglücklichen Handbewegung von Timberlake löst sich ihr Oberteil. So zumindest sah es aus und so sollte es aussehen. Es gab hinterher eine Entschuldigung der Künstler, denn in den USA hatte, wie es damals hieß, Nipplegate einen Aufschrei der Prüderie bewirkt. Und seitdem werden tatsächlich Live-Veranstaltungen in den USA um 5 Sekunden zeitversetzt gesendet. Um ähnliche Bilder im Zweifel doch noch schnell ausblenden zu können, wegen der Kinder, die da zuschauen könnten. Aber jetzt hat sich der Designer des damaligen Outfits in einem Interview zu Wort gemeldet. Er hat zugegeben, dass der Dress von Janet Jackson genauso präpariert war. Das Oberteil als Sollbruchstelle. That's the way love goes. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Thank you.
that's the way to love.
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 That's the way love goes.